Ich möchte einfach sagen, ich habe Schwierigkeit mit dem Wort verteidigen. Und ich meine, der Angriff ist die beste Verteidigung auch in der Gemeinde Jesu. Und ich meine das in dem Sinn, dass der das Evangelium bezeugt, durchdrungen ist von dem Herrn, den er bezeugt, und es nicht Lippenbekenntnis ist. Darum möchte ich ganz kurz 4 Punkte erwähnen. Erstens, nur habende Leute sind ermutigende, einladende Leute. Ich habe so den Eindruck, das Haben ist bei uns verloren gegangen. Und wenn man in der Bibel sieht, was da steht, was wir alles sind und haben, phänomenal, geliebte Heilige, auserwählte Priester, Könige, Leiber, die Tempel des Heiligen Geistes Christus in euch, in dem die Fülle der Gottheit lebhaftig wohnt, ihr, der der Sünde gestorben seid, in denen Herzen die Liebe Gottes ausgegossen ist. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind Leute, die haben alles, was nötig ist. Da fehlt überhaupt nichts bei uns im Blick auf das Beschenktsein durch Jesus. Aber ich habe den Eindruck, wenn man uns Pietisten, wo ich dazugehöre, das Sorgen und das Grämen nehmen würde, hätten wir nur noch 45% vom Leben. Weil wir vergessen haben, dass das Haben das Zentrum ist. Und das uns so unendlich froh macht und den Rücken frei hält, etwas von Jesus weiterzusagen. Und das meine ich unter echt, unter aufrichtig. Da kann man auch seine Fehler und Schwächen zugeben. Es hat mich ungeheuer beeindruckt, als ich in einem islamischen Land in ein Haus kam, wo eine Gruppe junger, bekehrter, früherer Mohammedaner beieinander saß. Und ich sah noch, wie sie die Wunden verbanden einander, die Heftpflaster aufklebten von dem gestrigen Einsatz bei dem großen islamischen Fest, wo sie unter ihren eigenen Landsleuten Traktate verteilt, Schriften verteilt haben und zum Teil unbarmherzig zusammengeschlagen wurden. Und als sie so in dem Kreis saß, ganz primitiv und einfach, und sie gefragt haben, warum tut er denn das? Das ist doch Selbstmord. Das wisst ihr doch. Da kam es mir entgegen, aber wir haben doch Jesus lieb. Und sie sollen von Jesus hören. Das hat mich Monate verfolgt. Und zwar als Hinterfragung meines Lebens. Hab ich so Jesus lieb? Bin ich so im Haben in Jesus, dass mir auch noch am Herzen die Leute liegen, die nicht zum engen Kreis von uns gehören. Wir regen uns auf über jede Moschee, die gebaut wird, was fast völlig normal ist in einem nichtchristlichen, pluralistischen Land. Aber wo unternehmen wir einen Schritt, um einen Mohammedaner zu uns nach Hause einzuladen, um ein klein wenig von der Liebe Jesu rüberzubringen? Viel, viel schwerer wie Artikel schreiben. Einladend, aus dem Haben heraus. Nicht ich muss machen und nicht meine Worte sind's, sondern das ist die Freude doch und der Inhalt in Jesus volles Genüge. Alles rundum. Das Zweite, ich meine, aus dem fröhlichen Haben in Jesus soll unser Wesen geprägt sein. Ich war ganz junggläubig. Ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Und ich ging in die altpietistische Stund, da wo ich geboren war. Ich sage nichts von der Stund. Aber es war einmal am Sonntagmittag, die Stund war aus. Und dann ging es um Dinge rum und numm. Und damals hatte ich noch Temperament. Und das ging mir auf den Wecker. Wie das rum und num ging, die waren ja alle alt, ich war 17, die waren alle über 35 Uhr alt. Und da rutschte mir das raus, wo ich vorher drin lebte, ein Fluch. Und da sah ich die erstarrten Blicke der Gemeinschaftsleute. Da wusste ich, Ernst, jetzt bist du erledigt. Jetzt kannst du den Laden dicht machen, jetzt hörst du auf und gehst wieder zu einem Sportverein. Da kannst du wieder das tun, da guckt dich keiner komisch an, eher, wenn du es nicht tust. Und ich ging so bedeppert zur Tür und da stand der 72-jährige Ernst von Gomringen. Und der nahm diesen 17-jährigen Ernst in den Arm und sagt, Ernst, es war nicht recht. Aber du bleibst bei Jesus, dann hört es auch auf. Das war ein einladender, das war ein ermutigender und das war ein Evangelium verteidigender Ernst. Sehen Sie, das meine ich, diese Natürlichkeit, wo man nicht gleich abschreibt, weil der andere nicht guckt und spuckt, so wie ich es gern hätte. Und ich weiß, manchmal geht es Ihnen wie mir, wie dem kleinen Charlie in Amerika, der im Religionsunterricht war und die Lehrerin ihm erzählte vom Himmel und am Schluss natürlich die Frage stellte, die kommen musste, wer möchte von euch in den Himmel, alle strecken die Hand oder Schalle nicht? Da fragte sie ihn, Schalle, willst du nicht im Himmel? Sagt er, ja schon, aber nicht mit dem Haufen da. Glorifizieren wir nicht Gemeinde, glorifizieren wir Jesus. Denn wir stellen, und auch die Leute außen stellen fest, dass wir oft mehr Fehler haben wie ein Hund Läuse. Seht ihr? Aus dem Haben heraus die Gelassenheit, die Liebe, das gehört zur Verteidigung des Evangeliums. Schauen wir mal Jesus an. Er sagte, ich habe euch versammeln wollen. Ihr habt nicht gewollt. Und er konnte weinen. Wenn wir das Evangelium mit Tränen für Verlorenen in den Augen verteidigen und mit der Kreativität diese suchen wollen, dann wird es nie zur Rechthaberei und zur Wortfechterei untereinander. Und das Dritte, ich meine auch ein wenig Ordnung und Organisation gehört zum Einladen. Es werden ja immer wieder Programme entwickelt, die schön und recht. Je älter ich werde, desto weniger halte ich von Programmen. Ich halte viel von der Atmosphäre. Und wenn man dann nun so einen besonderen Abend durchführt, wer steht denn an der Tür und begrüßt die Leute? Es gibt in jeder Gemeinschaft Einzelne, die sehen aus wie ein Wonnebobbel. Wenn man die anschaut, dann ist einem irgendwie wohl. Das ist Naturbegabung, hat mit dem Heiligen Geist in der Regel gar nichts zu tun. Die sollte man nicht Sitzkissen legen lassen. Die sollte man am Eingang hinstellen, dass sie Grüß Gott sagen. Da fühlt man sich wohl. Und die, wo so anders schwer gucken, die können dann, wenn da Neue sitzt, ins Liederbuch aufmachen. Das geht man, tut man in der Regel von der Seite, dann sieht er nicht so genau. Seht ein bisschen Kreativität, dass man einladend wirkt. Oder ein weiteres, wir Ludwig Hofhager Leute, wie begrüßen wir uns denn, wenn wir irgendwo hinkommen und neue? Da fragt man doch oft, wie geht's? Und gleichzeitig denkt man im Hinterkopf, hoffentlich sagt er gut, denn wenn er sagt schlecht, habe ich gar keine Zeit zum Zuhören. Lass uns mal ehrlich sein. Und das spürt ein Mensch sofort. Dass wir doch Leute sind, die einladend sind insofern, dass wir den Eindruck weitergeben, ich nehme dich ganz ernst, wie du bist. Ich denke da an den Ananias. Der wollte nicht zu dem Saulus darunter. Der hat es auch Jesus gesagt. Und da ging und dann hat er ihn akzeptiert, Bruder Saul. Der hat keine Garantie gehabt, ob das gut geht. Der vorhin so verfolgt hat. Aber er nahm ihn. Er schenkte ihm seine Zuwendung. Er kümmerte sich um ihn. Und liebe Brüder und Schwestern, ich meine, ein Mittel gegen unsere vielen Sorgen und unser Einstimmen in den evangelikalen Pessimismus können wir nur überwinden, wenn wir kreativ uns anderen geben, auf sie zugehen. Auch ihnen erlauben, dass sie uns stören, unsere Kreise. Und ich merke, je älter man wird, desto unbeweglicher wird man. dass sie unsere Kreise stören dürfen und auch mal unterbrechen dürfen beim Mittagessen. Auch mal das ganze Programm daheim durcheinander bringen dürfen, wenn sie gerade kommen und reden wollen. Und sie spüren schon an der Haustür, ob sie willkommen sind oder nicht. Einladend. Und das fünfte noch, das vierte noch, Freude und Opferbereitschaft. Macht das Evangelium einladender. Ich habe so immer wieder nachgedacht, was steht denn hinter der so viel gepriesenen Erweckung in Korea? Die hätten wir so gern importiert in die Bundesrepublik. Dahinter stecken doch zwei Dinge, unter anderem neben der Gnade Gottes, dass man nicht manipulieren kann. Da steckt ein intensives, jahreslanges Bibelstudium in den Gemeinden auf Bezirken und Landesebene, systematisch eingeführt in Korea. Und ich werde nie vergessen, die Bibeltage an der Universität in Seoul. Ich habe noch nie so geschwitzt in meinem Leben. Jede Bibelstelle, die ich vorlesen wollte, konnten die auswendig, die Studenten. Ich war total blamiert. Ich war heilfroh, wo es rum war. Weil da wurde offenbar, du weißt gar nichts. Aber was steckte dahinter? Das Bibelstudium, systematisch. Und zweitens, die Opferbereitschaft. Das waren doch die Leute, wo die Japaner dort waren, die auf Klopapier Bibelsprüche schrieben und einander unter den Gefängnistüren zuschoben. Das hört man nicht so gern. Man hätte gern die Erweckung. Aber sehen Sie, das gehört dazu, das merkt ein Mensch, ob er engagiert ist von der Sache, nicht im Muss und mit zähneknirschendem Verhalten. Wie der Paulus im Gefängnis, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und ich konnte mal in Asien an einem Menschen sehen, wie er zum Zeugnis für 6.000-7.000 Leute wurde. Es war der Daniel. Ältester, kein Prediger, ein Ältester in einer Gemeinde, also kein Profi. So ein normaler Mensch hätte bei Ihnen gesagt, ich sage nicht, dass Prediger unnormal sind, aber. Der war am Sonntagmorgen, ich war dort, am Sonntagmorgen auf einer Außeninsel zum Gottesdienst. Und solange er predigte, wurde ihm ein Zettel zugeschoben, auf den Pult. Und da stand drauf, dass sein ältester Sohn gegen Mitternacht ermordet wurde in der Diskothek. Er hielt die Predigt zu Ende, ließ sich dann mit einem Außenbordmotor auf die Hauptinsel fahren. Der Sohn war einige Tage vorher von Amerika zurückgekehrt. Er war nicht gläubig und er brachte viel Geld durch in der einzigen Diskothek. Er war betrunken, es gab Streit, er wurde erstochen. Der Mörder wurde auch prompt gefangen. Wo will er denn hin auf einer Insel? Kann er gar nicht fort. Aber es war auf dieser Insel noch Blutrache im Gange. Er kam herein mit seiner Frau in das kleine Inselkrankenhaus und er stand mit seiner Frau am Leichnam ihres Ältesten. Von den anderen sah er niemand, von den Verwandten des Mörders, die hatten sich versteckt. Weil sie wussten, es könnte sein, dass der Clan, die Sippe, von dem Ermordeten die Sippe des Mörders heimsucht. Und nach einer gewissen Zeit sagte er zu der Krankenschwester, holen Sie mir die Eltern des Mörders. Sagte, die kommt nicht, die haben Angst, sagte, sie sollen trotzdem kommen. Die kamen. Und da am Leichnam im Krankenhaus, da sagte der Daniel mit seiner Frau, dieser einfache, gar nicht hoch ausgebildete, aber Jesus enorm liebhabende, da sagte er, ich vergebe euch. Ihr könnt euch frei bewegen, meine Sippe wird keine Hand erheben. Wir haben Vergebung durch Jesus in unserem Leben täglich erfahren. Wir tun euch nichts, wir vergeben euch. Das ging wie ein Lauffeuer durch die Insel. Der Daniel verzichtet auf jede Blutrache. Er vergibt. Da ging's durchs Land, durch diese Insel mit ihren 6.000-7.000 Einwohnern. Einer, der vergeben konnte. Einer, der nicht in den Sünden des anderen rumstocherte. Und sich dabei ergötzte, wie gut er dran ist. Sondern er konnte vergeben. Und ich traf ihn dann zwei Tage später auf seiner kleinen Insel. Da saß er unter der Palme am Ufer. Ich sagte, was bewegt dich? Dann sagt er, weißt du, es bewegt mich die Frage, was habe ich bei meinem Ältesten versäumt?
Warum kam er nicht zum Glauben? Das treibt mich um. Aber auch das wird Jesus vergeben. So nahm ich Abschied von diesem Mann. Vier Dinge, ganz kurz und einfach. Aus dem Haben, dann ein aus dem Haben geprägtes Wesen und dann die Identifizierung und Einbringung all dessen, was ich bin und habe, für diesen Herrn in dem Rahmen, wo es mir möglich ist. Dann stimmt auch das, dass ich eigentlich drüber setzen wollte. Nur, Geschwister, nur das Ärgernis des Kreuzes ist bei uns erlaubt. Aber nicht die Ärgernisse, die wir durch unsere Art dem anderen in den Weg legen, dass er schwer hat, zu Jesus zu finden. Ich möchte schließen mit etwas, was mal einer sagte, wo ich lachen musste. Und Lachen gehört auch zum Zeugnis, Gott sei Dank. Auch Tränen. Er sagte, mancher hat ein Gesicht, das sieht aus wie ein Rucksack. Wenn man es anschaut, möchte man gerne weiterwandern. Lasst uns Leute sein, wo man sich wohlfühlt, weil sie ganz nahe bei Jesus sind.